Meilen und Zeilen. Abenteuerliteratur mit Tim Kruse. Über Geschichten, die raus wollen und Bücher, die mit uns auf Reisen gehen.
Stellt euch folgendes Buch-Ausgangsszenario vor. Wir haben die letzte Late-Night-Show eines alternden Stars, der ein ausgewachsenes Arschloch ist, muss man klar sagen, und seinem Sidekick, der irgendwie ein Loser ist, den man aber trotzdem sehr mag. Und als die große Abschiedsparty dann vorbei ist, haut der besoffene Sidekick dem Star mit voller Wucht auf die Fresse. Der Star wird ohnmächtig und der Sidekick packt ihn dann in den Bentley-Kofferraum des Stars und morgens wacht dann der Sidekick auf und merkt so, oh Gott, hier ist was richtig schiefgelaufen. Und man fragt sich als Leser, wie kommt der Kerl da raus? Also dieser Boris, der Sidekick. Und dann hast du so einen guten Twist. Also aus der Entführung, ich hoffe, ich spoilere nicht zu sehr, aus der Entführung wird dann ein riesiges Medienereignis. Und ich finde das wahnsinnig gut. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Sebastian, zu deinem Buch, was mir irre gefallen hat. Und ich habe mich echt weggeschlossen vor Lachen. Und danke für das Buch. Gute Unterhaltung.
Danke für das Feedback.
Sebastian Hotz mit Sidekick.
Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr zu hören.
Ich habe mich gefragt, wie du schreibst, weil ich schreibe ja selber auch Bücher, ne? Und ich habe mich gefragt, Wie machst du es? Also hast du ich stelle es mir so vor, weil das ist so kompliziert, das Buch, ja, mit so vielen verschiedenen Facetten. Hast du ein riesiges Sideboard, wo du einzelne Punkte draufschreibst? Also richtig, skriptest du das komplett durch oder schreibst du und es entsteht?
Also bei diesem Buch musste ich auf jeden Fall richtig planen und auch so versuchen, so viele Fäden wie möglich dann tatsächlich zu verknoten und unterzubringen. Ich trick's mich immer so ein bisschen aus und mach so ein Seite für Seite immer so ganz lange Stichwortpunkte und dann hat man versehentlich 4 Seiten geschrieben, indem man versucht hat, nur Notizen zu machen.
Guter Trick.
Ja, was mir immer sehr geholfen, was mir bei der Planung dieses Plots sehr geholfen hat, war, dass ich meinem Verlag, bevor ich angefangen habe zu schreiben, wie so ein Schulreferat vorbereitet habe. Mhm. Also Personenkonstellationen, Plotzusammenfassung und so weiter. Und das Ende stand eigentlich schon von Anfang an fest und dann kann man da wie so, wenn man Fachwerkhaus baut, beziehungsweise so stelle ich es mir vor, einfach die Lücken füllen und dann hat man ein Buch.
Nicht schlecht. Echt Respekt. Und es ist so gut. Und also ich bin ja auch in der Fernsehbranche, ne? Wir hatten gestern ja schon einen Termin, den musste ich absagen, weil ich über Wahl Timmy berichten musste fürs ZDF und bin eben so unser.
Gab's noch mal was Neues? Ich bin
die spannende Nachricht ist, es gibt nichts Neues und genau das ist die Nachricht, weil sonst hätte er ja irgendwie mal gesendet oder zumindest wüsste jemand, ob dieser Sender funktioniert und eventuell ist Timmy einfach auf dem Meeresboden verschollen und man hört nichts mehr von ihm.
Ja gut, das werden wir irgendwann mal rausfinden.
Ja, und, genau.
Auch dieser Plot ist noch nicht zu Ende, habe ich den Eindruck.
Ja, genau. Also dadurch, dass ich auch in der Fernsehbranche arbeite, ja auch seit Jahrzehnten, habe ich natürlich mich wiedererkannt. In aller Peinlichkeit, diese ganze Eitelkeit, die wir ja alle haben, die ich natürlich auch habe. Und ich fand die Szene, als Boris zu seinem Schultreffen geht, irgendwie 10 Jahre Abi. Und er denkt so, oh, jetzt werden ihn alle begrüßen, er ist der Star. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist halt immer noch so ein kleiner Loser und irgendwie auch sympathisch. Und man fühlt ja so mit ihm mit. Und ich habe das selber bei mir gemerkt, wo ich dachte so, ja, eigentlich könnte ich auch mal mehr hofiert werden. Passiert natürlich nicht. Wie viel von dir steckt in der Geschichte?
Also dieses Klassentreffen ist natürlich sehr autobiografisch. Mhm. Also ich muss sagen, ich war seit 2019 auf keinem Klassentreffen mehr, stand aber bei meinem 10-jährigen Abi-Treffen 2024 so kurz davor, dahin zu gehen, habe mich dann aber an das 5-jährige eben im Jahr 2019 erinnert. Und da habe ich schon gedacht, also da war ich weit davon entfernt, irgendwie beim Fernsehen zu arbeiten oder so. Aber schon damals dachte ich, jetzt müssten doch alle merken, nicht, dass ich so eine schwere Schulzeit gehabt hätte, aber jetzt müssten doch alle merken, dass ich eigentlich ein mega cooler Typ bin. Und das ist dann gescheitert daran, dass man halt wirklich wieder so regressiert auf sein Ich mit 16. Dann habe ich mir das genauso vorgestellt, wie das wird, wenn ich dann zum 10-jährigen oder 15-jährigen Abi-Treffen gehe, wie ich es dann da beschrieben habe. Und ich glaube, so geht das relativ vielen Leuten. Also wenn du in der 11. Klasse cool warst, dann wirst du auch noch in 20 Jahren cool sein, wenn du dich mit den Leuten triffst, die dich in der 11. Klasse gekannt haben. Mhm. Ganz fürchterlich unangenehme Szene, einige Namen, die in diesem Kapitel fallen, die sind echt. Also so die überzeugendsten Namen klaut man einfach aus dem echten Leben. Und Ja, eine der Personen, die ich da beschrieben habe, die kam unverhoffterweise, ich hatte seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr mit der, kam zu meiner Lesung in Erlangen und ich habe die im Publikum gesehen und ich musste, während ich diese Stelle vorlese, mir einen neuen Namen ausdenken, damit die Person nicht denkt, es geht um sie. Ich habe hier nur den Namen geklaut und das war wahnsinnig unangenehm. Also
ist das
grauenvoll.
Der Typ, dem du immer wieder Geld geliehen hast?
Ja, genau, der war
der
da.
Typ, okay, der dich nicht wieder, also der sich nicht an deinen Namen erinnerte.
Genau, dass sich nicht an Boris Lava erinnert. Aber das ist nie passiert. Ich habe mir nur den Namen geklaut und ich hatte Angst, dass er denkt, dass das sich auf sich bezieht. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Mhm. Naja.
Witzig. Also, es ist so gut und ich muss auch sagen, weißt du, das Selbstreflektierte bei dir, ja. Also ich weiß ja, wie schwer es für mich ist, mir meine Eitelkeit einzugestehen und dieses, ey, ich bin beim Fernsehen und ich glaube ja schon an irgendwas Besonderes zu sein oder so und dann stehe ich wieder beim ZDF vor der Kamera und so und das ist ja alles so erbärmlich, ne? Und also auch ich kann da auch jetzt nur so öffentlich drüber reden, weil du mir entgegensitzt und weil du es halt machst oder zumindest hast du das in Boris verpackt und das heißt, du musst es selbst mal reflektiert haben, was es bedeutet, bekannt zu sein. Und was dann alles mit dem Unterbewusstsein passiert, diese Wichtigtuerei und dieses ganze Ding. Und das finde ich irre, dass auch, ich meine, du bist immer noch relativ jung, ja, wie alt bist du? 30, ne?
30, genau.
Und da war ich definitiv nicht dazu in der Lage. Was hast denn du durchgemacht, dass du das schaffst?
Na gut, also einiges davon war ja sehr öffentlich, die mangelnde Selbstreflexion über mein toxisches Beziehungsverhalten. Andererseits muss man auch sagen, ich habe immer so, und das ist vielleicht so ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein an der Stelle, so eine gewisse Geringschätzung gegenüber dem Handwerk, in dem ich bin. Mhm. Weil ich vertrete die steile These, dass niemand, der mit Comedy irgendwie auf einer Bühne steht oder mit Literatur vielleicht schon, aber der mit Comedy, mit Satire auf einer Bühne steht, ich glaube, jeder, der das macht, würde eigentlich lieber mit was anderem auf der Bühne stehen. Also wenn man mir die Möglichkeit gäbe, in der drittklassig deutschen Indie-Band Bass zu spielen, dann würde ich das sofort annehmen, aber dafür fehlt mir leider die Begabung. Und ich glaube, es gibt einige bekannte Beispiele an Comedians, die eigentlich lieber Musiker geworden wären. Und
genauso. Ich denke auch so mal, scheiße, im nächsten Leben werde ich Rockstar. Genau.
Ja,
das.
Genau. Gleichzeitig habe ich in der Fernsehbranche, in der ich als Autor gearbeitet habe, natürlich einige Persönlichkeiten und gar nicht so sehr die offensichtlichen, sondern einige Persönlichkeiten kennenlernen, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen. Weil am Ende ist unser Job, mein Job, Menschen unterhalten und gar nicht so. Und wenn ich wirklich was an der Welt verändern wollte, also wirklich was handfest ändern wollte und nicht nur den klugen gymnasialen Zeigefinger erheben wollte, dann würde ich was anderes machen, als Witze auf eine Bühne zu erzählen. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz im Nachdenken über Comedy, über Satire und über die Rolle, die solche Sendungen in unserer Gesellschaft einnehmen. Und am Ende sind wir halt alles, und das ist gar nicht negativ gemeint, selbstdarstellerische Freaks. Und darüber kann man sich durchaus mal lustig machen.
Ja, und das machst du in dem Buch. Und es ist so gelungen und es ist so witzig. Und diese Fernsehbranche, also gerade die Unterhaltungsbranche bei den Privaten, wo ich ursprünglich auch herkomme, die ist ja einfach, Mann, die ist größtenteils schäbig. Das kann man anders nicht sagen.
Ja, natürlich ist sie schäbig und das kommt, glaube ich, immer, wenn mit irgendetwas sehr viel Geld gemacht wird oder gemacht wurde mal. Ich habe da ein großes Herz für und wenn man mich morgen fragt, würdest du bitte Autor werden bei unserer Late-Night-Show, dann würde ich das ohne der Wimper zu zucken machen, weil es gibt für mich nichts Erfüllenderes und nichts Schöneres, als an einem Tisch mit anderen Leuten zu sitzen und darüber nachzudenken, wie man denn jetzt den nächsten Witz da unterbringen könnte.
Ja, kann ich total nachvollziehen und gleichzeitig sehe ich auch, auf der einen Seite macht es wahnsinnig Spaß und gleichzeitig ist es irgendwie natürlich auch sinnlos und nicht weltverändernd. Aber du schreibst in dem Buch auch, und zwar ziemlich am Ende, da hält der Falk nochmal so eine Art Rede, meist redet er nur mit sich selbst und über sich selbst, aber er sagt nochmal, wie wichtig eben die Unterhaltungsbranche auch ist. Ja, wir Menschen wollen ja abgelenkt werden und das ist auch gut und Spaß haben und Lachen ist ja total gesund. Deshalb, es ist nicht nur Schrott, ne, sondern es ist wirklich auch teilweise total wichtig für jede Gesellschaft, dass da Spaß stattfindet.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist sowas zutiefst Menschliches, dass wir versuchen, andere zum Lachen zu bringen. Und natürlich kann man dann wieder kommen mit, ja, das macht man hier nur aus selbstdarstellerischen Gründen und das ist nur... nur aus Ego-Gründen. Aber am Ende ist es eigentlich ein sehr, etwas sehr, ja, Süßes, dass man sich irgendwo hinstellt und Menschen zum Lachen bringen möchte. Das ist was sehr Ursprüngliches und was zutiefst Menschliches. Und das, ja, hat für immer einen warmen Platz in meinem Herzen, egal ob das jetzt auf dem großen Fernseher stattfindet oder auf, keine Ahnung, TikTok.
Ja, ich sehe es auch so. Was mich an deinem Buch auch so gefreut hat, du hast so viele Facetten drin. Also du schreibst zwischen vielen Kapiteln, schreibst du nochmal einen Artikel in Bild-Zeitungsstil, wenn ich das so richtig interpretiere, ne, dann habe ich gesehen, ich würde sagen, das passt zur Zeit, dann auch wieder zum Spiegel. Also das fand ich toll. Und dann deine ganzen Social-Media-Kommentare, als eine neue Moderatorin zum Beispiel, fällt mir gerade ein, eingeführt werden soll. Und dann ist dann der Kommentar, kenne ich nicht, soll sich verpissen. Grandios, das ist genau das. Genau so funktioniert diese Welt. Und mich hat nach all dem, weil es ist ja, also du machst dich ja damit gleichzeitig auch lustig über das alles. Und trotzdem kommt dein Buch im Feuilleton so wahnsinnig gut weg. Und das freut mich voll für dich. Das ist super, weil du haust ja auf die drauf und trotzdem.
Ja, es ist, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich glaube, jeder Comedian, der wie ich mal so Mainstream war oder ist, der lächzt natürlich genau wie Falk Anders nach dieser, nach der guten Feuilleton-Kritik und bildet sich dann darauf sehr was ein. Und das war unmittelbar nach Erscheinen des Buches kam so eine, ja, wirklich sich berauschend anfühlende Kritik in der Zeit, auch von so einem richtigen Literaturkritiker. Und es gibt ungefähr bald zwei Drittel des Buches, so eine Szene, da jubelt Falk ganz doll über, also der große Star, über eine gute Feuilleton-Kritik. Und in der Sekunde, in der ich mich darüber gefreut habe, habe ich mich dann auch wieder sofort wie er gefühlt, wie eine Szene aus dem Buch und habe mir damit leider auch die Freude daran versaut. Ja. aber das Schöne an so Parodien ist ja, dass man sich immer einbilden kann, dass man selbst nicht gemeint ist und ja, dass da immer nur die anderen mit gemeint sind. Und ich glaube, deshalb kann man das auch ganz gut bejubeln, ja. Und ich glaube, niemand, der in der deutschen Medienlandschaft, im deutschen, ja, Kulturbetrieb unterwegs ist und halbwegs zwei Gehirnzellen beieinander hat, geht da durch die Gegend und sieht überhaupt nicht, was für schräge Charaktere und fürchterliche Strukturen es gibt.
Ja, das glaube ich auch. Also da gibt es schon ein paar schwierige Charaktere, ohne Frage. Aber egal jetzt. Weißt du, was mich auch gefragt habe? Ich finde es ja wahnsinnig mutig, weil einmal schreibst du auch der Spiegel, ja, also als ob der Spiegel das geschrieben hätte. Und du nennst auch wirklich viele Namen und es gibt auch Ähnlichkeiten, die wirklich so, also wenn ich mir deinen Boris angucke und dann vielleicht Elton oder so, wo ich dann denke, ja, also Elton für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen, das war mal so der Sidekick von Stefan Raab.
Und jetzt wieder, oder?
Du, ich guck's echt nicht mehr. Obwohl ich in der Fernsehbranche arbeite, ich gucke keinen Fern. Also ich gucke Fußball, weil ich immer noch Fußballfan bin, aber sonst nicht.
Nee, also das gibt's noch. Also Elton ist wieder zurück in die Arme von Stefan Raab gekehrt.
Ach krass. Ja, also es könnte in deinem Buch ja auch passieren, ne? Aber nee, das heißt, kann es nicht, aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir hier nicht spoilern. Hätte passieren können, wenn das anders aussieht.
Hätte passieren können.
Ja, genau. Hast du nicht Angst, dass irgendwer ankommt und sagt so, das ist juristisch nicht sauber, das kannst du nicht machen? Also das wäre meine größte Angst. Ich habe totale Angst vor Juristen.
Also ich war ja mit einem Tweet über den Attentatsversuch auf Donald Trump jetzt zweimal vor Gericht und ich muss sagen, abseits der Kosten und ja der Zeit, die meine Anwältin damit verbracht hat, die nicht günstig ist, muss ich sagen, es kann für ein Buch, glaube ich, nichts Besseres geben als einen Rechtsstreit darum. Aber alles ist so insoweit verfälscht, als dass es, glaube ich, unterhaltsam ist für Leute, die da nicht die Namen entschlüsseln können und ein kleiner zusätzlicher Gag, ein zusätzliches Easter Egg für Leute, die Namen kennen. Und ich habe da keine Angst vor. Und wenn würde jetzt Elton, der auch natürlich keine 1:1 Abbildung von Boris ist, würde Elton sagen, ja, damit bin ich doch gemeint und was soll das denn? Und rechtlich dagegen vorgehen, dann könnte man ihm auch die Passagen zeigen, in denen er eine liebevolle Beziehung führt, in der er zwar auch ein bisschen der Sidekick ist, aber in der er trotzdem einfach sehr liebevoll eine andere Facette zeigt. Und diese wünsche ich Elton und ich wünsche mir auch, dass er dagegen nicht rechtlich vorgeht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde sowas einfach immer so unglaublich belastend. Aber du hast schon recht und das ist auch Teil der Medienbranche. Du kriegst halt Aufmerksamkeit und dadurch wird das Buch besser verkauft. Das ist ja eigentlich auch alles scheiße, oder?
Ja, das ist natürlich Aufmerksamkeitsökonomie und es wäre natürlich am allerschönsten, wenn wir alle irgendwie in unserem viertägigen Wochenende, das wir jede Woche haben, uns so kreativ ausleben können, ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass ich das irgendwie verkaufen muss. Aber Ja, das ist halt der Deal, den wir so ein bisschen eingehen. Mhm. Und so hart es klingt, niemand hat ein Recht auf Aufmerksamkeit und hohe Verkaufszahlen. Das ist halt der andere Teil des Ganzen. Aber wenn man jetzt nur von kreativem Ausleben ausgeht, dann sind natürlich gute Kritiken und die paar Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme mit tolles Buch, mindestens genauso wichtig wie die Bestsellerlisten-Ranking.
Ja, und es gibt ja auch diesen Konflikt. Also auf der einen Seite wissen wir, wie bescheuert die Branche ist, und gleichzeitig wirst du jetzt auch durch die Branche geführt. Ja, also du hast jetzt einen Termin nach dem anderen. Ich nehme an, du wirst auch zu Fernseh- und Radiosendungen eingeladen oder wie hier bei dem Podcast.
Das so heißt, ist es.
Ja, und wir spielen das Spiel halt mit, obwohl wir wissen, wie doof es ist, ne?
Ja, aber es ist ja, wir müssen uns natürlich in die Marktstrukturen und die Vergütungsstrukturen und so weiter mit einfügen. Aber Wir machen das ja alles sehr freiwillig und machen diesen Job gerne, weil er uns Spaß macht, weil er im besten Fall irgendwie eine Begabung von uns ist. Und weil auch wenn Autorenräume nervig sind und voller aufgeblasener Egos, von denen ich ja auch eines bin, so schön und erfüllend ist diese Arbeit. Und wenn wir darauf keinen Bock mehr haben, gut, dann wäre es natürlich toll, die Strukturen ändern zu können, aber realistischerweise sucht man sich dann einen anderen Job. Und es ist weniger ein Rumjammern über diese Branche, weil es ist immer noch der einfachste Job, den man, also für mich einfachste und schönste Job, den man so machen kann. Aber es wäre schade, wenn man sich nicht auch auf sehr hohem Niveau über Leute lustig machen kann.
Nee, auf jeden Fall. Ich gebe dir absolut recht. Und ich sehe eben auch den Spaß, den ich auch dabei habe. Ne?
Ja, eben.
Ich möchte gerne mal ein paar Szenen aus deinem Buch vorlesen, okay?
Aber gerne.
Weil ich fand so ein paar einfach gut, die muss ich vorlesen, auch für euch da draußen. Das ist einfach so gut. Vor ein paar Jahren wäre noch ein FCK-AfD gegangen, doch in der Werbewirtschaft kann man es sich nicht leisten, 15-30% der Bevölkerung zu vergraulen. In der TV-Branche der 20er Jahre muss man um jeden Menschen froh sein, der noch zur Fernbedienung greift. Ich finde das so treffend und so krass und so genau und so erschütternd, dass viele, die oben mitspielen, sich keine Sprüche mehr zum Beispiel gegen die Drecks-AfD leisten oder trauen, aus Angst, ja, dann weniger Klicks zu haben.
Ja, das ist halt natürlich auch ganz klassische Marktwirtschaft. Also vor ein paar Jahren, so vielleicht vor so 6 Jahren, doch so 2019, da war das sehr mainstreamig und auch sehr leicht, gegen die AfD Position zu beziehen. Und je mächtiger diese Partei und ihre Wählerschaft wird, desto weniger Sinn ergibt es, alle auszusperren oder aktiv dagegen vorzugehen. Und das weicht immer mehr auf. Und also ich habe jetzt bei den großen Sendern an der anderen Seite des Rheins hier, das wird immer weniger politisch. Das macht natürlich total Sinn aus einer werbetechnischen Sicht. Wie man das beurteilen will und ob die ganzen Pride-Fahnen, die noch vor ein paar Jahren vor Unternehmen hingen und jetzt irgendwie weniger werden, da kann man sich seine Gedanken so drüber machen.
Mhm. Komm, ich lese noch was vor. Maskenbildner und Kamerafrauen verstehen schnell, dass ein Job beim Fernsehen in erster Linie ein Job ist. Nur der Autorenraum ist und bleibt eine Ansammlung selbsternannter Außenseiter, denen in die Gesichter geschrieben steht, dass sie in der Schule immer die nervigsten waren und von ihren Eltern zu oft gesagt bekommen haben, dass sie etwas Besonderes seien. Ich sagte, ich bin genau das.
Ja, natürlich.
Ich bin genau das.
Ich bin auch genau das. Also da gibt es wirklich gar keinen, da gibt es wirklich gar kein Blatt Papier. Also es gibt ja diese ominöse Rolle des Autorenraums, die immer wieder mit Brainstormings dazwischen funken, die immer so ein bisschen nicht ziellos sind, aber auch kein Ende finden. Und diese Autorenschaft, die sich dann so... Ich habe mir immer eingebildet als Autor bei den Fernsehsendungen, bei denen ich gearbeitet habe, dass ohne mich überhaupt nichts liefe. Und dass eigentlich die ganze Sendung auf meinen Schultern lastet. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Und man läuft da immer so wie der Star zweiten Ranges durch die Gänge oder fühlt sich zumindest ein bisschen so. Während dann Maske und Ausstattung und die ganze Kulisse, die da gebaut wird, von richtigen Handwerkern und vor allem Handwerkerinnen, eigentlich das viel Wichtigere ist. Und einen Gag, den kann man sich so auch noch aus der Rippe irgendwo leiern. So fühlt sich zumindest manchmal an.
Ich habe eine Abschiedsfrage für dich. Wenn du das Buch wieder in die Hände nimmst, ne, und liest, findest du es auch so geil?
Also ich hatte schon also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meinem ersten Buch Mindset vergleiche, ist es so, dass man dem Buch Sidekick, finde ich, sehr anmerkt, dass ich mich da Vollzeit drum gekümmert habe, statt es neben drei Jobs noch irgendwie nebenbei zu schreiben, dass ich einfach auch ordentlich gelesen habe in den letzten Jahren, und das tut, glaube ich, einem Autor immer gut, wenn er ein bisschen mehr liest. Ich muss sagen, wenn ich auf der Bühne sitze und stehe und daraus vorlese, dann freue ich mich immer, dass, wenn es immer einen Lacher an einer anderen Stelle gibt, das ist ganz schön. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr über dieses Buch und bin sehr stolz darauf. Ich werde meinem Verlag sagen, dass sie dir noch das extra Gimmick zuschicken sollen. Es gab nämlich noch eine Fernsehzeitschrift namens TV7, die ich komplett selbst in PowerPoint designt habe, mit 6 Sendern, 7 Tage voll komplett ausgedachten Programm.
Ah, witzig. Danke.
Das wird dir noch zugeschickt. Darauf bin ich besonders stolz. Das haben vielleicht 50 Leute auf gesehen. Und ich habe mir 4 Wochen Stress gemacht deshalb. Aber es ist sehr lustig geworden. Aber ja, ich freue mich über dieses Buch. Und das ist sehr schön, dass das Manuel Andrack auch gut findet. Also Manuel Andrack, der
Sidekick von Harald Schmidt, genau.
Genau. Ja. Und er hat aber gesagt, er fühlt sich nicht wie Boris zu Falk Anders, also nicht wie Elton zu Stefan Raab zum Beispiel, sondern eher wie Holmes zu, wie Watson zu Sherlock Holmes. Und das fand ich sehr schön.
Ja, nee, das ist auch schön.
Das habe ich auch immer gesagt, dass er das sehr würdevoll und ohne große Ego-Probleme diese zweite Geige sehr würdevoll gespielt hat.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ich habe doch noch eine Frage. Wenn du liest, ne, weil du eben von deinen Lesungen sprachst und so.
Ja.
Kennst du das auch, dass manchmal die Leute an Stellen lachen, wo du es überhaupt nicht erwartest, und dann lachen die wieder an den Stellen nicht, wo du denkst, Mann, das war so ein guter Gag. Und das ist, und du hast es nicht im Griff.
100%. Mein Trick ist, also meine Veranstaltungen sind immer so, ich würde sagen, 70% Comedy und Anekdoten und Stand-up dazwischen und 30% Lesung.
Mhm.
Und wenn ich so eine Gag-Pause mache fürs Lachen und das Lachen kommt nicht, dann trinke ich einfach immer einen Schluck. Dann wirkt so, als wäre alles cool.
Ich drehe mich dann einfach weg.
Ja. Manchmal kann man auch das Publikum ermahnen, dass hier an der Stelle normalerweise ein Lacher kommt. Und dann wird die unangenehme Stille auch gut gebrochen.
Ja. Ja, es ist so spannend, dass das nicht zu kontrollieren ist. Und jeder Ort ist wieder anders. Und ich kann noch nicht mal sagen, dass die Menschen in Westfalen besonders stumpf wären. Da hatte ich schon lustige Lesungen. Oder die in Köln besonders lustig. Da hatte ich schon total öde Veranstaltungen. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Also ich bilde mir ein, es liegt auch immer so ein bisschen an der Höhe der Bühne. Also wenn man auf einer besonders hohen Bühne liest, weil man zum Beispiel in so eine Konzertvenue reingebucht worden ist, dann habe ich den Eindruck, dann thront man, gerade wenn man an den Tisch sitzt, immer so wie so ein Imperator über dem Publikum, und dann gibt es immer so ein bisschen, dann gibt es weniger Lacher, aber wenn es so auf einer Ebene stattfindet oder höchstens so 2 Treppenstufen drüber, dann funktioniert es meistens besser mit den Lachern bei Leseteilen.
Also das ist spannend.
Bilde ich mir ein, weil es hat sofort so was Andächtiges.
Ja, das könnte erklären, warum ich in Detmold auf einer hohen Bühne, da hielt ich einen Feminismusvortrag und wurde quasi ausgebuht.
Das kann aber auch am ostwestfälischen Publikum liegen.
Und am Feminismus, der nach Ostwestfalen noch nicht durchgedrungen ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Das stimmt. Detmold hat da natürlich die sehr aufgeklärte, sehr progressive Stadt Bielefeld direkt daneben. Und vielleicht muss man sich da aus Lokalkoloritgründen ein bisschen abgrenzen.
Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht. Dein Buch, ehrlich, danke. Für
Vielen
euch draußen.
Dank.
300 Seiten, echt großes Vergnügen.
Das freut mich sehr, Dankeschön.
Sebastian Hotz mit Sidekick. Danke, Sebastian.